Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ob hier im Saal oder an Endgeräten, ob ihr mich nur hört oder eben auch seht, ein ganz herzliches Willkommen euch allen. Wir machen hier in diesem Gottesdienst so eine Art Kaltstart, denn wir haben kein musikalisches Vorspiel. Da weiß man mal, was sonst so fehlt, ne? Was uns so selbstverständlich ist. Es ist aber so, dass der Kai, der hier moderieren würde, dem schicken wir unsere Genesungswünsche und denken an ihn, denn er ist ganz plötzlich, wie das vielen im Moment so geht, an Grippe erkrankt. Und dass ich ein Vorspiel mache, ist keine echte Alternative, wenn wir weiter gemeinsam Gottesdienst feiern. So heiße ich euch also ganz herzlich willkommen. Und mich begleitet der Monatsspruch. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Das ist der Monatsspruch vom März. Und das Besondere ist, ich kenne die Antwort. Ihr kennt sie auch. Ich lese euch, was Paulus dazu sagt. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, noch Höhe, noch Tiefen oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Umfassender kann man das nicht ausdrücken, dass wir jetzt wirklich vor einen Herrn treten, der nichts zwischen sich und uns kommen lässt. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Gebet. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Wir dürfen uns in Frieden und in Freiheit hier im Gottesdienst versammeln. Du siehst, wie wir gekommen sind. Du siehst, welche Erfahrungen wir haben. Du siehst, was uns bedrängt und du siehst, was uns beglückt. Du siehst uns an, genauso wie wir sind. Nichts ist dir verborgen. Und nichts steht zwischen uns, dank deiner Liebe. Und diese Fülle der Liebe, Herr, die schenke uns erfahrbar in diesem Gottesdienst. Amen. Das ganze Evangelium in einem einzigen Lied ist das, was wir jetzt angeboten bekommen. So ist es mir gesagt worden. Ich bin auch gespannt.
Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden. Das ewige Wort.
Ich bin sein und er ist mein. Mehr braucht's eigentlich nicht. Wer sich gewundert hat, dass er im Stream den Text nicht gesehen hat, die Ansage ist also für die, die nicht direkt hier sind, wir dürfen im Moment keine Liedtexte anzeigen. Das als kurze Information für euch. In diesem Gottesdienst soll es um die Fülle gehen und die Fülle, die drückt sich ganz unterschiedlich aus. Hier im Saal ist es schön, Fülle zu haben. Auch der BU ist heute herzlich willkommen. Ihr seht die Fülle des Abendmahls, weil Gott gar nicht erwartet von uns, dass wir alles nur erkennen und erfassen, sondern wir dürfen es ebenso auch schmecken und erfahren. Das Abendmahl feiern wir nach der Predigt. Und darauf freue ich mich. Das ist sowas ganz Besonderes, als Gemeinde, Familie auch zusammen das Abendmahl zu feiern. Mich berührt das immer sehr. Und das ist nochmal so eine ganz andere Fülle. Fülle haben wir jetzt auch, ganz pragmatisch sage ich das, an Informationen. Richtet euch einen kleinen Moment drauf ein, zuzuhören, und damit ihr nicht gerade arbeitslos seid in dieser Zeit, da sammeln wir eine Fülle von Geld ein für die Belange unserer Gemeinde. Ich danke den beiden jungen Männern, die diesen Dienst treu versehen. Es winkt mir die Technik. Oh, danke. Bundesopfertag. Ist das für heute? Dann habe ich das missverstanden. Entschuldigt. Es gibt ein Spendenvideo. Wir halten das noch mal ganz kurz fest. Damit wollte ich nicht einsteigen, aber wir sind heute flexibel. Raimund, bist du so gut, fährst du erst das Video dann ab, denn das mag den einen oder anderen noch mehr motivieren.
Mit seinen über 500 Gemeinden. Wir setzen uns ein für Kinder, für Senioren, für Schutz vor Missbrauch, für Menschen, die geflüchtet sind. Wir gründen Gemeinden und wir bauen Gemeinden auf. Miteinander macht das nicht nur mehr Spaß, miteinander geht auch mehr.
Miteinander im Bund FEG bedeutet für mich, seine Gaben am richtigen Ort einzusetzen.
Projekte stemmen, die alleine nicht gehen.
Miteinander im Bund FEG bedeutet für mich, mit allen Generationen unterwegs zu sein.
Innovativ Gott suchen.
Miteinander im Bund FEG bedeutet für mich, voneinander zu lernen.
Füreinander zum Segen zu werden.
Präsent zu sein, da zu sein und ein Geschenk zu sein.
Miteinander im Bund FEG bedeutet für mich, das Frühjahr zu feiern.
Dass alle Generationen gemeinsam Glauben leben und entdecken, dass gemeinsam viel besser ist als alleine.
Als ITler Gemeinden Steine aus dem Weg zu räumen.
Mit unterschiedlichsten Menschen sehr wertschätzend und einer gemeinsamen Motivation unterwegs zu sein.
Weitergeben, was du vom Herrn empfangen hast.
Dafür sind wir unterwegs. Und dafür wurde der Bund FEG vor fast 150 Jahren gegründet, weil miteinander mehr geht. Ich bin nach wie vor begeistert von dieser Idee, die sich im Bund FEG realisiert. Ich bin begeistert von den Profis und von den ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ich bin begeistert von den Gemeinden. Ich bin begeistert von dem Bund FEG. Und damit wir auch im Jahr 2023 das tun können, was wir von Gott als Aufgabe verstanden haben, bitte ich Sie um Ihre Spende. Danke für Ihre Unterstützung am Spendentag 1 im März 2023.
Ich danke euch. Einfach, dass ihr das mit unterstützt. Ich danke den beiden Jungs, dass sie gesammelt haben, und dem Raimund danke ich für den Hinweis. Jetzt gibt's eine ganze Menge freudige Ankündigungen, und die erste davon wird uns Anja Lüdemann präsentieren.
Ja, es ist soweit. Nach langer Zeit können wir hier in der Gemeinde wieder mal ein Konzert machen. Eingeladen ist der Chor Christians at Work mit der Band und mit dem Kabarett Notausgang. Ja, wir freuen uns total. Es ist soweit am 22. April. Bitte merkt euch das doch vor. Der Chor Christians at Work ist ein Gospel-Pop-Chor. Es gibt englische Lieder, deutsche Lieder, es gibt Lieder, die aus der Feder des Chors selber stammen. Es kann gefeiert werden, es wird auch nachdenklich, es gibt Loblieder, es ist wirklich so ein ganz bunter Strauß. Und der Abend, ja, wir wünschen uns einfach, dass wir den mit euch zusammen feiern können. Es ist eine Möglichkeit, dass wir uns als Gemeinde feiern, dass wir unseren Gott feiern, und ja, dass es für uns alle eine gute Zeit wird. Für mich ist der Chor so begeisternd, weil so die Freude am Christsein rüberkommt. Wie oft ist alles schwer und schwierig, und da kommt so die geballte Power. Eine großen Altersspanne, auch zwischen 14 und über 50 Jahren sind die Mitglieder, die hier auf der Bühne stehen. Und das passt für uns als Gemeinde, finde ich, wo wir auch so generationsübergreifend sind. Ja, die Einladung selber zu kommen, aber es ist auch eine super Möglichkeit, um Freunde mitzubringen. Nutzt das, betet darüber, wen könntet ihr einladen? Es ist wirklich, ja, es gibt Denkanstöße, es gibt Möglichkeiten zu reden, ohne demjenigen zu nahe zu treten. Und ich glaube, es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, die Begeisterung an Gott rüberzubringen und dem anderen die Möglichkeit zu lassen, er selber zu sein. Deswegen herzliche Einladung. Ladet eure Freunde ein. Diesen Flyer wird es wahrscheinlich ab nächste Woche auch als Plakat und als Papierflyer geben. Aber in den Mittwochsnachrichten wird es auch als Link sein, zusammen auch mit einem Link zu Spotify, um mal zu hören, was ist das überhaupt? Man will ja wissen, wo man zu einlädt und auch den Freunden das vielleicht vorzuspielen. Also Christians at Work gibt's bei Spotify. Hört mal rein. Und ich glaube, es wird auch auf der Homepage sein. Also herzliche Einladung einzuladen und selber zu kommen. In den nächsten Wochen werden wir euch noch ein bisschen berichten, was das alles auch mit uns als Gemeinde zu tun hat. Vielen Dank.
Ich danke dir, Anja. Wenn es euch irgendwie schwerfallen sollte, jemanden anzusprechen, verweist einfach auf den Stream. Anja hat das doch jetzt super gemacht. Dann geht das ganz locker. Es gibt noch weitere Einladungen. Eine Einladung gilt nur den Männern. Nächsten Donnerstag wird mein Mann das Recall wieder stattfinden lassen. Verbreitet das gerne. Wir bitten um Anmeldung, damit ihr uns nicht kahl futtert. Dann eine ganz besondere Sache finde ich wirklich, also ich habe es von Anfang an miterlebt und heute ist es soweit, dass unsere Gemeindemitglieder Karin, ich glaube Karin ist kein Mitglied mehr, aber Hassan Haddad gründen heute ihre Gemeinde. Die Einweihungsfeier findet ganz in der Nähe statt, ein Ältester von uns ist da. Und das wird die Al-Hayat-Kirche. Wir werden nachher noch für die Gemeindegründung beten, aber es ist ein wunderbares Zeugnis davon, wie Gott wirkt. Es hat klein angefangen mit etwas, was Karin sehr auf dem Herzen gelegen hat und ist so sehr gewachsen, dass es jetzt eine Gemeindegründung gibt. Das ist wirklich was Wunderbares. Einladen darf ich auch zum Taufseminar, wer das gerne näher abklären möchte, wer den Wunsch hat, etwas zu erfahren, was ist das denn so mit der Taufe und wäre das was für mich, der darf sich an die Judith Eggers wenden, unsere Pastorin. Die wird nachher im Foyer auch dafür da sein, eure Fragen zu beantworten. Und dann habe ich noch so gestern mal so eine Ersterfahrung gemacht, ne? Gerade ging es drum um Generationen, so von 14 bis 50. Oh je, ich bin schon über 50, ziemlich weit über 50, stelle ich gerade so für mich fest. Und da macht man ab und zu neue Erfahrungen noch. Das ist immer was ganz Besonderes. Und meine neue Erfahrung war gestern, unser Ukraine-Café zu besuchen. Das lag mir schon länger auf dem Herzen und jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Und ich kann nur sagen, tut es einfach auch. Es ist etwas Wunderbares. Ich war wirklich angerührt über die Fülle, die dort passiert. Das erste an Fülle war ein wahnsinniges Kuchenbuffet. Die Leute, die kommen, die Mitarbeiter backen Kuchen, aber auch die Leute, die kommen, bringen Kuchen mit, bringen Schokolade mit. Sie wollen also bei weitem nicht nur geschenkt, sondern sie wollen ihren Beitrag dazu leisten. Das hat mich sehr angerührt. Nach 3 Stück Kuchen hat mich auch sehr angerührt, dass ich hatte so leichte Ladehemmungen. Wie kommt man bloß ins Gespräch? Das hat mich wirklich, also dafür brauchte ich eben den Kuchen. Und es geht ganz wunderbar über eine App. Wir konnten uns unterhalten und die Menschen, die gekommen sind, sind einfach dankbar. Das sind keine Leute, die jammern, die nur beschwert sind, sondern es sind Menschen, die einfach dankbar sind, da zu sein, die Gemeinschaft feiern, die es schön finden, einen Ort zu haben, um sich zu treffen, die natürlich Not haben, gar keine Frage. Ich ziehe den Hut davor, wie tapfer sie alles angehen an bürokratischen Hürden, an sprachlichen Hürden und mit welcher Freude sie da sind. Das ist die ganze große Truppe und es war gestern wirklich ein schöner Nachmittag. Also wer Lust hat auf Kuchen und Gemeinschaft und neue Erfahrungen, du musst dich nicht für Ewigkeiten verpflichten, sei doch einfach mal dabei. Das war wirklich schön. Es gibt ein festes Team, Ich stand erst so ein bisschen, traut man mir ja gar nicht zu, ich stand echt schüchtern in der Ecke. Aber die nehmen einen wunderbar mit rein, es ist gar kein Problem. Also ich ermutige ganz herzlich, dabei zu sein. Der nächste Termin ist der 22. April. Nein, falsch. Ach, entschuldigt, der 1. April am 20. April ist was anderes, sage ich später noch. Aber merkt euch den 1. April, leichte Eselsbrücke, kein April-Scherz. Am 1. April findet das Ukraine-Café statt. Herzliche Einladung an jeden, wirklich jeden, auch nur eine Stunde dabei zu sein. Es ist ein Geschenk für euch selbst und es ist wunderbar. In unserem nächsten Lied heißt es, Herr der ganzen Schöpfung. Also das geht hier los mit den Liedern. Ne? Erste Lied, ganze Evangelium. Zweite Lied, ganze Schöpfung. Lasst euch drauf ein. Wir danken den beiden, den dreien. Habe ich einen übersehen? Ups. Ups. Aber Doppel-Ups. Ganz herzlichen Dank für euren Beitrag jetzt.
Diesmal vielleicht mit Gitarre. Kommt sie an?
Oh, schön.
Der ganzen Schöpfung. Du spannst den Himmel weit. Dein Licht erfüllt das Universum. Du regierst in Herrlichkeit. Du bist
Ja, ich habe in diesen Tagen, als es immer wieder geschneit hat, gab es viele Leute, die in ihren Status die ersten Frühblüher gesetzt haben. Mütter, die spazieren gingen, hatten durchbrechende Schneeglöckchen und Krokusse im Schnee fotografiert. Das Wetter war so grau wie heute und es blühte dort ein Krokus. Da ist er. Ein einzelner blühte und gab so ein bisschen die Verheißung, es wird nicht so grau bleiben. Und wenn man etwas weiter ging, dann wurden's mehr. Ne? Es gab einen Anfang von Frühling und irgendwann, wer durch den Rombergpark mal spazieren mag, das ist jetzt nicht direkt der Rombergpark, aber das ist ein ganzer Blütenteppich aus Krokussen, also eine Fülle, um in dieses Wort zurückzufinden, von Krokussen. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht mit deinem Glauben. Diese Fülle von Krokussen hat angefangen mit einer braunen Zwiebel in der Erde. Verdeckt, da war nichts zu sehen. Und so kann es einem ja manchmal gehen. Und wir brechen in eine neue Predigtreihe auf zum Epheserbrief. Und unser Wunsch ist, dass es so ist wie mit diesen Krokussen. Wir machen uns auf Spurensuche, was Jesus in unserem Leben wirkt. Manchmal fängt das mit einem an und dann wird es ein paar mehr. Und wenn wir einander davon erzählen, dann breitet sich diese Erfahrung von Jesus in unserem Leben aus. Und vielleicht bist du so ein Blütenteppich. Das ist unsere Vision im Moment und mit der starten wir in diese Predigtreihe zum Epheserbrief und es ist unser Pastor Lasse Eggers, der dazu heute die Predigt hält und ich bin gespannt, wie wir erblühen und weil ich ganz genau weiß, dass das junge Leute der Krokus nicht so ganz anspricht, ich war ja auch mal etwas jünger, reichlich jünger, habe ich noch ein Bild dafür, wie das für junge Leute vielleicht sein mag. Also ich wünsche uns, dass wir jeden Gottesdienst das hier erfahren. Das ist die Kurzform für alle unter 30, sage ich jetzt mal. Und irgendwo muss es ja mit der Fülle auch anfangen, mit dieser, ne? Und ich habe gerade gesagt, man muss es echt manchmal, ja, man muss es manchmal schmecken können, wie Fülle anfängt. Und speziell nur für die Leute aus dem BU, ich kriege ein Nicken, okay, nur für die gibt's jetzt einmal sowas zum Aufladen. Das haben wir mitgebracht. Einer hat den Kasten hergeschleppt. Und das ist jetzt, also eisgekühlt, also, oh. Ich weiß nicht, ob, also meine Generation kennt dieses Lied Eisgekühlte Coca-Cola, die erfrischt und bringt uns weiter und ihr seid eingeladen, euch eins nicht abzuholen. Ich komme zu euch runter, ist nicht ganz so peinlich. Und während ich die verteile, geht der Lasse aber schon mal ruhig flockig nach vorne. Leute, ist ab 50 auch schwierig.
Ja, Silke verteilt jetzt hier die Fülle der Limonade an den BU. Dürft ihr gerne während des Gottesdienstes trinken, wenn ihr wollt. Müsst auch nicht. Ich dachte, wir starten mit Stille in die Predigt, deswegen warte ich noch kurz. Super, vielen Dank, Silke. Ja, lasst uns einfach noch mal gerade einen Moment still werden, in uns hineingucken, hineinhören, was ist eigentlich gerade da, und dann bete ich noch mal vor der Predigt und dann geht's los. Jesus, hol du uns jetzt ab aus unserem Alltag und bring uns hierher, vor dich, vor dein Kreuz in diesen Gottesdienst. Begegne du uns und öffne du unsere Herzen für dein Wort, aus dem wir jetzt lesen und hören wollen. Sei du im Mittelpunkt, dir gebührt die Ehre. Und wir danken dir für alles, was du gibst. Und wir erwarten deine Gegenwart, deine Liebe und dein Handeln, Herr. Amen. Ja, vielen Dank, Silke, für diese wunderbare Vorrede. Wir starten in eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Ja, wir haben ja schon den Philipperbrief als Predigtreihe mal gemacht und jetzt ist eben Epheser dran. Die Gemeinde in Ephesus also, um die geht es. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde, und das ist nicht einfach irgendeine Gemeinde der Antike. Nee, das ist mitunter die größte Gemeinde der Antike, die man da so finden kann. Denn Ephesus ist eine der größten Städte der Antike gewesen und die ist unglaublich vielfältig. Also wahrscheinlich hatte die bis zu, nach Schätzung, 300.000 Einwohner. Also dreimal so groß wie Dortmund, das ist schon wow, ne? Ach, Entschuldigung, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bisschen kleiner als Dortmund. So, aber fast so groß wie Dortmund. Jetzt haben wir es doch richtig, ne? Also wirklich eine große Stadt. Sehr vielfältig, sehr viele verschiedene Religionen, sehr viele verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen. Also Juden, Römer, Griechen, Perser, alles Mögliche wirklich. Ja, und das wird so ein Schmelztiegel. Und es ist dazu noch die Gemeinde, über die wir in der Bibel am meisten lesen. Denn insgesamt handeln so circa 20 Kapitel der Bibel allein von dieser Gemeinde in Ephesus. Es gibt die Geschichte, wie die Gemeinde gegründet wird, in der Apostelgeschichte durch Paulus und was sie in der Stadt erleben und welche ja Schwierigkeiten sie da auch wirklich durchmachen, um die Gemeinde erstmal ins Leben zu kriegen. Es gibt den Epheserbrief, der so an die Gemeinde gerichtet ist, während sie so langsam aufblüht, ja, und die Krokusse so langsam sprießen. Einige Blüten sind schon da, aber manche sind auch noch so eine Zwiebel in der Erde, also so ganz unterschiedlich. Es gibt die Pastoralbriefe, also Timotheus und Titus, die drei Briefe, die gehen auch an die Gemeinde, wo Timotheus gerade Leiter da ist. Und es gibt auch noch Kapitel in der Offenbarung über diese Gemeinde, wo darüber geschrieben wird, dass ja es nicht ganz so leicht gerade mit der Gemeinde läuft, weil sie ihre erste Liebe zu Gott, irgendwie ist ihnen die abhanden gekommen und sie werden ermutigt, diese wieder zu suchen. Wieder zurück zur ersten Liebe an Gott zu kommen. Also eine spannende und besondere Gemeinde. Wir können, wenn wir diese ganzen 20 Kapitel mal lesen würden, also so den Anfang einer Gemeinde, die Blütezeit bis zu fast zu ihrem Ende oder einer alternden Gemeinde nachverfolgen. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen tun, indem wir in diesen Epheserbrief hineingucken. Und den schreibt Paulus ganz vermutlich aus dem Gefängnis, während er in Rom im Gefängnis sitzt. Und er hat ja diese Gemeinde mit aufgebaut. Er war maßgeblich daran beteiligt. Er kennt die Leute da. Er kennt so seine Pappenheimer, könnte man sagen. Und er schreibt dieser Gemeinde eben in diesem Zustand von ganz unterschiedlichen Wachstumsstadien. Also da sind Christen mit drin und die sind alle total unterschiedlich. Die sind Judenchristen, Heidenchristen aus noch ganz anderen Kulturen und manche sind schon lange im Glauben dabei und andere ganz frisch. Und so in diese Situation hinein denkt sich Paulus, ich schreibe jetzt der Gemeinde. Ich sitze ja auch gerade im Gefängnis, habe nichts anderes zu tun. Aber ich denke auch, dass es gut ist, dieser Gemeinde zu schreiben. Und er schreibt so einen Brief, der eine Fülle an Themen auch anspricht. Und einige dieser Themen wollen wir in dieser Predigtreihe jetzt durchgehen. Und heute geht's ganz besonders um das Kapitel 1. Paulus fängt hier ganz normal, wie es üblich ist, für einen antiken Brief mit so einem Gruß an. Und er grüßt die Gemeinde, er dankt und für ihren Glauben und betet für sie und sagt das. Und dann geht er aber über zu einem Art Lobgesang, zu einem Gedicht. Also er fängt an, darüber zu reden, wie großartig Gott ist und all das, was er eigentlich so für die Menschen getan hat. Und das kennen wir auch aus anderen Briefen. Das nennt sich dann Hymnus, zum Beispiel Christus-Hymnus in Philippa auch. Und Paulus fängt hier eben an, darüber zu reden, was hat Gott eigentlich für uns getan? Und ich lese Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm, Gott, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus alles, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, zusammengefasst in ihm, Jesus Christus. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus, auf Jesus gehofft haben. In diesem, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, des Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir merken, das ist etwas sperrige Sprache. Es ist auch sehr viel, was Paulus hier jetzt schreibt. Aber es ist ja auch ein Gedicht. Auch deutsche Gedichte versteht man ja nicht immer gleich direkt, sondern es ist ja eine Art der Poesie, also der schönen Umschreibung von Dingen. Aber Paulus erklärt hier grundlegend sehr gut den Zusammenhang zwischen dem, was die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes eigentlich für uns dem Evangelium nach getan haben. Also was Gott tut, was Jesus Christus der Sohn tut und was der Heilige Geist tut. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, aber doch drei. Und Paulus zeigt das im Bibeltext sehr schön auf. Gott, der Vater, ist derjenige, der plant, der verwaltet, der sich überlegt, wie läuft es mit der Welt. Gott wird hier als der beschrieben, der die Erwählten, die Gläubigen, der sie segnet und sie erwählt hat, die Menschen erwählt hat zur Rettung und zu einem himmlischen Erbe. Das Erbe, das ist ja das, was wir von den Menschen vererbt bekommen, was wir quasi von unseren Eltern zum Beispiel bekommen, nachdem sie sterben. Also was wir nach dem Tod, was übrig bleibt, was wir bekommen. Gott plant und erwählt und segnet die Menschen zu einem himmlischen Erbe, an das wir kommen, das uns zusteht über Jesus. Und mit diesem himmlischen Erbe, das ist nicht einfach nur so ein Bild, was jetzt Paulus hier ganz zufällig verwendet, sondern das benutzt er sehr absichtlich. Denn er weiß, dass die Gemeinde in Ephesus ja aus Judenchristen besteht, also Christen, die vorher jüdischen Glaubens waren und dann aber zu Jesus gefunden haben, und Heidenchristen, also Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, die vielleicht keinen oder einen anderen Glauben hatten als das Judentum und dann zu Christus gefunden haben. Und für die Juden ist das Thema, das Erbe Gottes zu haben, ein sehr wichtiges Thema. Das zieht sich durch ihre ganze Geschichte mit hindurch, über Abraham und die Vätererzählungen, also über ihre Vorfahren, dass Gott mit dem Volk Israel, also den Juden, einen Bund geschlossen hat und dass ihnen das Erbe Gottes zusteht. Ja, und Paulus denkt anscheinend, Mensch, das ist hier ganz schön Konfliktpotenzial also da, weil es kann ja sein, dass die das auch noch behalten. Die sind jetzt zwar Christen, aber die Prägung ist ja da, die Kultur ist ja immer noch da und da steckt ja ein bisschen was unter der Oberfläche. Und mal so ganz nebenbei in diesem Gedicht spricht er frei von der Seele weg, hier, hört mal her, nicht nur die Judenchristen haben das Erbe Gottes, sondern alle. Alle sind Erben Gottes, haben dieses himmlische Erbe verdient, nicht wegen ihrer Herkunft, sondern weil sie jetzt an Jesus glauben. Weil nicht mehr, dass sie Juden sind oder dass sie Heiden sind oder dass sie sonst was sind, darüber bestimmt, was ihnen zusteht oder was sie ausmacht, sondern sie haben jetzt einen neuen Marker, eine neue Identität gefunden in Jesus Christus. Also mal so ganz nebenbei in diesem Gedicht wischt er dieses Konfliktpotenzial vom Tisch und sagt, ihr Judenchristen, schaut nicht herab auf die anderen Christen, sondern versteht euch ab jetzt als eine große Familie. Ihr alle seid jetzt in Jesus Erben. Und das gilt für uns heute noch ganz genauso. Wir, die wir an Jesus glauben, wir sind heute Erben dieses himmlischen Erbes Gottes. Und es heißt für uns auch, dass wir nicht anfangen dürfen, aufeinander herabzugucken. Wir dürfen uns selbst nicht für etwas Besseres halten und wir dürfen auch nicht andere geringschätzen dafür, dass sie vielleicht einen anderen Weg hatten als wir selbst. Als Beispiel, wir sind als Gemeinde schon lange unterwegs, 111 Jahre, glaube ich, dieses Jahr. Und wir sind eine sehr etablierte Gemeinde. Viele Leute hier sind schon sehr lange Christen. Wir sind so einen gewissen Standard gewöhnt. Aber in Gründungsgemeinden, die ganz frische, da sieht das ganz anders aus. Da sind Leute gerade erst zum Glauben gekommen. Die wissen noch nicht alles, was in der Bibel steht. Die wissen nicht alles über Theologie, über den Glauben, über das, was Christsein heißt. Und da kann es sein, dass noch ganz komische Meinungen irgendwie mit dabei sind. Und das muss dann eine Gemeinschaft erstmal aushalten. Wenn so eine Gründungsgemeinde aus 30 Leuten besteht, dann muss man erstmal 30 verschiedene Meinungen übereinander kriegen. Und wären wir jetzt bereit, 30 frische Christen in unserer Gemeinschaft aufzunehmen? Barmherzig mit denen umzugehen, mit all den Fragen und Meinungen, die dann vielleicht mit dabei sind. Paulus weiß, dass es Einheit braucht. Dass es braucht, dass wir demütig und barmherzig miteinander umgehen. Das macht also Gott. Als zweites zeigt Paulus das Werk von Jesus in diesem Gedicht hier auf. Jesus ist nun derjenige, der den Plan Gottes, also Gott, der plant, der diesen Plan ausführt. Der das möglich macht. Durch Jesus, durch seine Aufopferung am Kreuz, wird Gottes Plan und seine Gnade für die Menschen erst sichtbar. Wird die Rettung der ganzen Menschheit möglich gemacht. In Jesus. Und noch darüber hinaus geht es dann jetzt um das himmlische Erbe, nämlich was das eigentlich ist. Er sagt nämlich, in Jesus soll auch am Ende aller Zeiten die ganze Welt zusammengefasst werden. Das ist ja eine Aussage über alles, also alles, was sich in dieser Welt befindet, egal was, alles, was ist, du, ich, dieser Abendmahlstisch und alles, was draufsteht, wird in Jesus zusammengefasst, läuft auf Jesus hinaus. Und das heißt für mich, dass Gott den Lauf dieser Welt in der Hand hält. Das heißt, ich glaube nicht so, dass jedes kleinste Detail des Weltenlaufs vorherbestimmt und durchgeplant ist. Denn ich glaube auch, dass Gott uns Menschen einen freien Willen gegeben hat. Und wenn er alles vorherbestimmt hätte, dann gäbe es keinen freien Willen. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, wegen seiner Liebe. Also nicht so, dass alles vorherbestimmt ist, aber so, dass es kein anderes Ende geben kann, als am Ende Jesus, der da steht und der da wartet, auf die Menschen, die an ihn glauben, mit einem neuen Leben, mit diesem Erbe, mit einem ewigen Leben, ein Leben nach dem Tod. Das ist das Erbe und das ist ja ein reiches Erbe. Also uns ist als Gläubigen ein Leben nach dem Tod geschenkt, ewiges Leben, ein Erbteil Gottes, himmlisches Erbe. Aber jetzt könnte man ja sagen, ja, aber spüre ich jetzt ja noch nichts von. Also das ist ja jetzt nur Vertröstung, das ist ja noch nicht so der Fall. Das kommt ja erst am Ende, also entweder wenn ich sterbe oder wenn die Welt dann vorbei ist. Und wo bin ich dann überhaupt, wenn ich schon gestorben bin, aber die Welt noch nicht zu Ende ist so? Und wie funktioniert das alles? Also ist das nicht nur Vertröstung, was da eigentlich so steht mit diesem himmlischen Erbe? Und ich finde, dann müsste man aber konsequenterweise auch sagen, dass das Gehalt, das wir für unsere Berufe am Ende eines Monats kriegen, ja auch eigentlich nur Vertröstung ist. Das kriegt man ja auch erst am Ende. Das kriegt man ja erst, nachdem die Arbeit getan ist, nachdem es vorbei ist. Ist ja also nur Vertröstung. Und man könnte aufgrund der Höhe des Gehalts sagen, ja, genau, ist es vielleicht auch. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es das nicht. Denn dann könnten wir es weglassen. Wenn es nur Vertröstung ist und Vertröstung nichts wert ist, dann brauchst du das Gehalt am Ende des Monats ja nicht. Aber du willst es ja doch haben. Denn die Arbeit willst du nicht umsonst getan haben. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Und es ist eben das, was am Ende steht. Das Gehalt wollen wir nicht weglassen. Wir wollen es haben. Und dieses himmlische Erbe ist nicht nur Vertröstung. Das ist wertvolles Gehalt. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und das wollen wir haben. Darauf freue ich mich doch. Das wirkt Jesus. Dieses Geschenk wird in Jesus sichtbar und wird uns durch Gott in Jesus geschenkt. Und wir können das haben. Und dann ist da noch der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und da schreibt Paulus diesen schönen Satz: Der Heilige Geist ist es, der den Glauben in uns versiegelt und eine Anzahlung auf das Erbe ist, das wir kriegen. Aha, ist also nicht nur Vertröstung, nicht nur später, es gibt auch eine Anzahlung. Aber was heißt dieses Versiegeln? Versiegeln ist ja fast ein ungebräuchliches Wort. Man kennt es noch so aus der Fachsprache oder vom Siegelring, Briefsiegel. Aber ich glaube, wo ihr alle schon mal mit einem Siegel zu tun hattet und dem Wort Versiegeln, ist bei eurem Kühlschrank. Ich bin fast gewillt zu wetten, dass noch keine Person in diesem Raum noch nicht eine Packung Streukäse in der Hand hatte. Packung Streukäse, oder? Hatten alle schon mal in der Hand. Und wir kaufen die und die werden von Werk an geliefert mit einem Siegel obendran. Dass, wenn man die aufgemacht hat, ist da so ein Zip-Beutel dran, so ein Zip, den man wieder zumachen kann, um die Tüte wieder zu versiegeln. Wir kennen also Versiegeln alle. Warum macht man das? Warum haben diese Beutel das? Damit man den aufmachen kann, Käse rausnehmen kann. Und wenn man nicht alles braucht, kann man es wieder zumachen, versiegeln. Und dann bleibt der Käse länger haltbar. Und Paulus schreibt jetzt hier, dass der Heilige Geist den Glauben in uns versiegelt. Nicht, um ihn länger haltbar zu machen, sondern wenn der Glaube einmal in der Tüte ist, die jetzt wir sind, das Siegel zuzumachen, dass er nicht wieder raus kann. Der Heilige Geist, für ihn sind wir Streukäse, Streukäsetüten, ja? Der sorgt dafür, der Glaube kommt in uns hinein und er macht den Zipbeutel zu und er sagt, der Glaube bleibt jetzt da und er geht nicht mehr raus, wenn nicht der Mensch selber den Zipbeutel wieder aufmacht. Der Heilige Geist versiegelt den Glauben in uns und der Glaube geht nicht mehr raus. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich wette, wenn ihr nach Hause fahrt, denkt ihr alle nur noch an Streukäse. Aber deswegen denkt bitte, wenn ihr an Streukäse denkt, auch an den Heiligen Geist, der den Glauben in euch versiegelt. Ihr dürft nie wieder Streukäse in Hand nehmen, ohne an den Heiligen Geist zu denken, der den Glauben in euch versiegelt. Und das ist ja jetzt nicht einfach nur sowas, sondern dahinter steckt die Zusage Gottes. Ich halte dich, mein Kind. Ich stehe bei dir. Ich bin bei dir und ich halte dich im Glauben und in meiner Liebe, wenn du nicht selbst den Zipbeutel aufmachst und den Glaube rauslässt. Und der Heilige Geist ist auch die Anzahlung auf dieses himmlische Erbe. Denn der Glaube ist ja nicht nur was für nach dem Tod, sondern auch für das Leben im Jetzt und Hier. Der Heilige Geist ist in uns, er versiegelt den Glauben, er ist auch die Anzahlung, weil in ihm das, was Jesus Christus getan hat, sichtbar und fühlbar wird in diesem Leben. Denn in Jesus am Kreuz und durch den Heiligen Geist ist immer wieder ein Neuanfang möglich. Darum geht's ja beim Kreuz, dass wir Buße tun können vom alten Leben, uns umdrehen können hin zu einem neuen Leben, einen Neuanfang wagen können. Und darum geht's auch immer wieder in unserem Leben. Und vielleicht sehnst du dich auch nach einem Neuanfang, nach so einer Erneuerung in deinem Leben. Vielleicht ist es ja so, dass so einer der Lebensbereiche von dir, vielleicht hast du ihn schleifen lassen, das passiert ja mal. Also vielleicht so deine, auf deiner Arbeit, in deinen Beziehungen, in der Ehe oder in der Selbstfürsorge. Vielleicht wünschst du dir so einen Neuanfang. Denn das ist jetzt schon möglich im Heiligen Geist mit Jesus. Und du darfst im Heiligen Geist Jesus darum bitten, dass er mit dir jederzeit einen Neuanfang wieder macht. Paulus schreibt also in Epheser 1 ganz am Anfang dieses Gedicht, in dem er die Wirkweisen Gottes im Evangelium erklärt. Und so für die ganze Gemeinde einmal grundlegend darstellt, was ist es denn, dass wir glauben? Was ist es, das uns verbindet? Und was ist auch das unglaublich Herrliche daran, dass wir diesen Glauben einfach haben? Und weiter im Kapitel 1 wünscht er sich dann, dass die Gemeinde diese Herrlichkeit, die in diesem Gedicht und in dem, was Gott tut, diese Herrlichkeit, dass die Gemeinde die erkennt. Und dass sie die Fülle der Herrlichkeit ins Herz schließen. Und dafür benutzt er einen wunderbaren Vers, Verse 18 und 19. Dort schreibt er: Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also er sagt, er betet darum, dass die Gemeinde, dass Gott der Gemeinde erleuchtete Augen des Herzens schenkt, damit die Gemeinde erkennt, was die Fülle der Herrlichkeit Jesu und des Handelns Gottes ist. Und das wünsche ich uns auch. Nicht nur unsere Gemeinde, mir auch. Es braucht offene Augen des Herzens. Denn oft ist es ja so, dass wir Gottes Wirken und die Fülle von ihm mit unseren normalen Augen in unserem grauen Alltag gar nicht so richtig sehen. Dass sie verschüttet wird. Und anscheinend braucht es noch ein anderes Paar Augen als die hier im Gesicht. Es braucht offene Augen des Herzens, mit denen wir unseren Alltag betrachten und den Mut haben, Gott zu erkennen und auch zu sehen und zu suchen in dem, was so alltäglich passiert. Das ist ein bisschen so wie in dem Bild von Silke. Im Winter sehen wir die Zwiebeln, die Samen in der Erde nicht. Aber wenn der Frühling kommt, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, so ein bisschen Wärme da ist, dann blüht es auf einmal auf. Und der Glaube, der ist wie diese Saat in unseren Herzen. Und dann kommt der Frühling mit offenen Augen des Herzens. Und ich hoffe, wir sehen dann einen Sommer erblühen für uns. Und ich glaube, offene Augen des Herzens, das ist nicht so richtig etwas, das wir uns erarbeiten können, sondern es ist auch ein Geschenk. Es ist auch ein Geschenk von Gott, um das wir bitten und beten können. Offene Augen des Herzens, um die Fülle Gottes zu sehen im Leben. Und darum wollen wir jetzt auch bitten, und ein Lied singen, in dem es genau darum geht. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Wir singen es auf Englisch. Und erleben die Fülle Gottes danach im Abendmahl.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Wir möchten Abendmahl feiern gemeinsam. Eine Gelegenheit, in der wirklich die Fülle Gottes in sein Handeln und sein Tun für uns erlebbar, erfahrbar, schmeckbar wird. Und dazu ist jeder herzlich eingeladen, der zu diesem Tisch kommen will und mit Jesus diese Gemeinschaft feiern möchte. Ganz banal zur Information feiern wir Abendmahl hier mit alkoholfreiem Traubensaft und haben ganz normales Brot. Und hier vorne am mittleren Tisch gibt es auch glutenfreies Brot für Menschen mit Unverträglichkeiten. Denn die sind ja auch herzlich eingeladen und sollen ganz mit dabei sein. Und ich spreche uns jetzt die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Christus spricht: Nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Denn das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und er sprach: Nehmt, trinkt, das ist der Kelch des neuen Bundes, den ich mit euch geschlossen habe. Denn der Kelch, für den wir danken, der ist die Gemeinschaft mit dem für uns vergossenen Blut unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Drei Tische, kommt und seht, wie gütig der Herr ist.
Lass uns nochmal zusammen Open the Eyes of My Heart singen.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Teilen wir dieses Leben.
Ich glaube an die Macht des Gebets und ich glaube, dass es immer richtig ist, mit Gott zu sprechen und bei ihm Zuflucht zu suchen. Er weiß längst, was uns bewegt, aber er freut sich, wenn wir seine Nähe auf diese Weise suchen. Und so lade ich euch ein, aufzustehen zur Fürbitte. Vater, ich bringe dir die neu entstehende iranische Gemeinde, arabische Gemeinde, dass du, Herr, segnest die Mitarbeiter, die dein Wort verkünden, die Menschen, die dorthin kommen, dass sie dich erkennen, dass sie von deiner Liebe zehren können und dass du diese Gemeinde vor Spaltung und Zwist bewahrst und mit Wachstum segnest. Ich bitte dich, Herr, für alle Menschen, die betroffen sind von dem Erdbeben, das sich in dem Krisengebiet zwischen der Türkei und Syrien ereignet hat. Es sind die Menschen vor Ort, aber es sind auch viele Menschen hier, die leiden, und manchmal kann es schwerer sein, nicht dabei helfen zu können. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der dort betroffen ist, dass du ihm stärkst, auszuhalten, was geschehen ist, und dass du Mut und Zuversicht schenkst. Und wenn es sein kann, immer wieder auch, dass Menschen gerettet werden und Neuanfänge wagen. Ich bitte dich, Herr, für jeden Menschen, der mittelbar oder unmittelbar von Krieg betroffen ist, für Familien, die zerrissen sind, für Menschen, die aushalten müssen, dass Eigentum zerstört wird und das eigene Land verlassen werden muss. Wir bitten dich, dass sie die Hoffnung nicht verlieren, dass sie in Geschwistern Trost erfahren. Und wir bitten dich, dass sie daran glauben können, dass du nur das Beste mit ihnen im Sinn hast. Wir bitten dich, Herr, ganz konkret auch für jeden Einzelnen, der Kummer hat oder für Kummer sorgt. Wir wissen, Herr, dass wir in deiner Liebe gehalten sind und dass wir mit jedem noch so kleinen Anliegen zu dir kommen dürfen. Du hast versprochen, dass du uns niemals tiefer als in deine Hand fallen lässt. Wir bitten dich heute, Herr, auch für unseren Bund, für alles, was dort bewegt wird, was dort ansteht, dass du die segnest, die Entscheidungen tragen, dass du die segnest mit den richtigen Worten, mit dem richtigen Anspruch auch an uns, die wir nicht involviert sind. Und dass wir alle gemeinsam, Herr, dem Auftrag folgen können, deine Liebe weiter auszubreiten in dieser Welt. Von Dortmund bis überall. Amen.
Lass uns gemeinsam noch zwei Lieder singen und darin Gott begegnen, Gott loben.
Immer mehr sein wie du, immer mehr.
Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Gib uns mehr. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed. Take away, you give and take away, my heart will choose.
your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Amen.
Ja, in diesem Raum hier wird der Gottesdienst jetzt beendet. Aber der Segen und die Begegnung geht weiter. Sei es jetzt in dem Treffen der BUler, in unserem Treffen im Foyer, sei es bei einer Tasse Kaffee oder einem Gebet. Seit gestern weiß ich, dass Sprache kein Hinderungsgrund mehr ist, um sich zu begegnen. Du kannst mit deinem Lächeln und einer herzlichen Geste zum Kaffee hin so viel Gutes tun, und das ist meine herzliche Bitte an euch alle. Wir haben Gäste unter uns. Wenn wir uns also jetzt im Foyer vielleicht noch einen Moment aufhalten, halt gerne danach Ausschau, mit wem du grinsend oder im Gespräch einen Moment deiner Zeit noch teilen möchtest. Ich lade ganz herzlich ein zum Gebet. Auch das Seelsorgeteam wird da sein für euch. Wer also sagt, ich hätte noch gern jemand an meiner Seite, der das, was mich bewegt, zusammen mit mir vor Gott bringt, der sei ganz herzlich eingeladen, diesen Segen zu erfahren. Ich mache so oft davon Gebrauch, und es ist immer wieder einfach eine so gute Erfahrung, dass ich dazu ganz besonders herzlich einladen möchte. Lasse spricht uns den Segen zu. Lasse, hoffentlich bist du hier. Ja. An meiner rechten Seite diesmal.
Genau, ich möchte uns den Segen zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr schenke dir offene Augen deines Herzens und gebe dir seinen Frieden. Und so segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen. Euch allen einen schönen Sonntag.